Würde man auf einer Party besserwisserisch nach dem höchsten und tiefsten Punkt Österreichs fragen, kann man auf die erste Frage zumindest von den Wanderfreundinnen und ehemaligen MusterschülerInnen eine Antwort erhoffen. Natürlich der Großglockner mit seinen 3798 Meter. Aber der tiefste Punkt? Vielleicht irgendeine burgenländische Senke? Der Neusiedlersee? Dass sich der tiefste Punkt Österreichs keine 50 Kilometer von Wien befindet und zugegebenerweise künstlich hergestellt wurde, werden nur die wenigsten wissen. Immerhin befindet sich dieser mehr als doppelt so tief unter der Erde, wie der Großglockner hoch ist, nämlich exakt auf 8.553 Meter Teufel, so der korrekt bergmännische Fachbegriff. Im beschaulichen Dörfchen Zistersdorf, nordöstlich von Wien in Weinviertel, befindet sich das tiefste Bohrloch des Landes. Denn dort werden seit über 100 Jahren in einem der ertragreichsten Erdöl- und Erdgasfelder Mitteleuropas diese wertvollen Rohstoffe gefördert. Was eigentlich mit Brunnenschlagen begann und welche Auswirkungen das Zistersdorfer Erdöl auf die Region und österreichische Außen- und Wirtschaftspolitik hatte, behandelt die heutige Folge der
Geschichtskreislerei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Ja, wir sind schlussendlich in der kalten Jahreszeit angekommen, schon ein bisschen. Und was gäbe es Besseres, als über das gute alte Erdöl zu sprechen, oder?
Ja, damit man schon auch warm hat zu Hause, Erdöl und Erdgas. Und dafür haben wir auch einen Gast eingeladen, nämlich den Andreas Vormeier, Geochemiker, Fachmann für Erdölgewinnung, überhaupt für Kohlenwasserstoffgewinnung in Österreich. Und auch ehemaliger Mitarbeiter des Technischen Museums, Lektor, ja, und Interessent natürlich in diesem Fachgebiet. Und wir reden heute über das Weinviertel. Und das Weinviertel wird ja oftmalig mit so amerikanischen Regionen verglichen oder gleichgesetzt, wie Pennsylvania und Texas. Warum eigentlich, Andreas?
Ah ja, der Grund ist sicherlich der, dass es eine ganze Menge Erdöl und Erdgas im Wiener Becken gibt unter dem Weinviertel und ja, seit den 30er Jahren, wie wir dann später hören werden, auch intensiv extrahiert wird, also gewonnen wird.
Gehen wir vielleicht mal gleich auf die geologischen Grundlagen ein, damit wir es gleich abgehandelt haben. Also warum liegt eigentlich so viel Erdöl und Erdgas unter Zistersdorf?
Waren das irgendwelche Dinosaurier?
Nein, also die Erdölbildung geht sehr lange zurück in die Zeit des Juras, also von der Größenordnung 100, 150 Millionen Jahre. Und dort war sicherlich dort ein sehr warmes Meer, ein flacher Schelf und da hat sich eine Menge organisches Material abgelagert, das dann durch starke Überlagerung, Überdeckung abgesunken ist und bei hoher Temperatur und Druck, wie man ja in der Schule lernt, dann irgendwann das Erdöl entsteht. Und ja, das wäre die Grundlage. Später wurde das Ganze aufgefüllt. Das war dann deutlich später, also in der Größenordnung so 15 bis 9 Millionen Jahre, auch noch kürzer. Und da ist dann das Speichergestein entstanden, also wo dieses ausgepresste Erdöl und das Erdgas dann zu liegen gekommen sind.
Wie groß kann man sich dieses Feld eigentlich vorstellen? Von wo reicht es bis wohin?
Also das sind einzelne Erdölfelder, die in gewissen Schichthorizonten drinnen sind, aber es ist mehr oder weniger das ganze Wiener Becken ein potenzielles Erdöl- und Erdgasgebiet und dementsprechend gut untersucht. Also angeblich das bestuntersuchte Erdölfeld sind, glaube ich, bis seit den 20er Jahren inzwischen über 2000 Bohrungen abgeteuft worden. Also man kennt das sehr gut inzwischen.
Ja. Und gebohrt ist ja, wie wir gerade gehört haben, relativ tief.
Genau, also das erste Erdöl, das man gefunden hat, was dann wirtschaftlich förderbar war, das war, glaube ich, so zwischen 700, 900 Meter Tiefe. Aber eben, um auf Zistersdorf jetzt schon langsam hinzukommen, der eher unscheinbare Ort ist ja dafür bekannt, dass dort die tiefste Erdölbohrung Europas damals abgeteuft worden ist und man auch das tiefste Stück Österreich quasi geboren hat, in 8.553 Meter Tiefe. Also
ein negativer Mount Everest.
Genau, ja, von der Größenordnung, genau.
Gehen wir ein bisschen in die Geschichte zurück. Wann hat man eigentlich begonnen, sich für das Erdöl in Österreich zu interessieren und wann haben dann auch die ersten Bohrungen oder die ersten Gewinnungen stattgefunden?
Genau, also da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen Altösterreich, also die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Da war mit Galizien, das zu Cisleithanien, also zu Österreich dazugehört hat, ein sehr großes Erdölgebiet dabei. In Galizien war, ich glaube, 1874 bis 1910 weltweit der drittgrößte Erdölproduzent hinter den USA und hinter Russland. Das hat man dann mit dem Ersten Weltkrieg natürlich verloren, was sehr ungünstig war jetzt strategisch oder auch vor allem militärtechnisch, weil die U-Boote, die Flugzeuge alle ausschließlich mit Erdöl zu betreiben waren. Und meines Wissens fährt auch der Panzer nicht mit Kohle. Also Erdöl war kriegswichtig seit damals.
Und nach dem Ersten Weltkrieg, auf welche Ressourcen konnte man dann zurückgreifen?
Ja, da hatte man vorerst einmal dann kein Erdöl zur Verfügung in Österreich in den heutigen Grenzen. Und darum hat man dann schon relativ früh, also schon während des Ersten Weltkriegs, begonnen zu prospektieren, also danach zu suchen und teilweise auch zu bohren, aber vorerst einmal erfolglos. Darum haben sich viele auch dann wieder zurückgezogen. Auch das große Kapital, die großen Erdöl- und Bohrfirmen haben sich zurückgezogen und es waren eher so ja, Pioniere, kleinere Leute, die fest dran geglaubt haben, die weiter gesucht haben.
Noch vor dem Ersten Weltkrieg waren es eigentlich, gab es da schon wirklich so eine Montanuniversität in Österreich, wo hat man die Fachleute herbekommen, die Ingenieure, wurden die auch aus dem Ausland gewonnen? Ich kann mich da erinnern, da gab es auch so Bilder mit so türkischen Ingenieuren, Offizieren, glaube ich, 1913.
Das war ein militärisches Sonderkommando von der K&K-Armee, aber auch eben von den verbündeten Türken. Die haben natürlich ein bisschen mehr Erfahrung gehabt mit Erdöl. Bohren. Ansonsten, es gab schon die Montanuniversität zu der Zeit, meines Wissens, aber da war man sicherlich nicht auf Erdöl jetzt spezialisiert. Bergbau generell war natürlich schon ein Thema und ja, immer die Erdöltechnik, Erdölindustrie ist sowieso eine sehr stark internationalisierte, auch in Galizien damals schon, sind maßgebliche kanadische Techniker, Bohrtechniker und Erdölmagnaten eingestiegen. Also das war immer eine sehr internationale Szene.
Gehen wir mal zurück zu den 20er Jahren. Also unsystematisch, kleinere Firmen. Man hat einfach versucht zu bohren. Ich glaube, es war auch oftmals, man hat einfach noch Wasser geschöpft und hat dann Erdöl gefunden. Ab wann hat sich das dann wirklich professionalisiert?
Ja, also man sagt ungefähr Mitte der 20er Jahre wurde dann ein gewisser Karl Friedl, ein Geologe, beauftragt, systematisch das Wiener Becken zu kartieren. Das war sicher mal eine wichtige Voraussetzung. Und ja, wie wir dann auch vielleicht noch mit Zistersdorf ein bisschen entsprechen kommen, er hat diesen Steinbergbruch kartiert. Also das ist ein großes Bruchsystem, das so von Nord-Nordost nach Süd-Südwest streicht. Nördlich von Zistersdorf, ist 55 Kilometer lang und bei Zistersdorf sind die zwei Schollen gegeneinander fast 8000 Meter versetzt. Und solche Bruchsysteme sind potenziell Erdölfallen, weil vom ausgepressten Muttergestein wandert das Erdöl und das Erdgas nach oben, weil sie leichter sind als das Grundwasser, kurz gesagt, rundherum, und würden dann irgendwann in die Atmosphäre entweichen, außer sie landen in einer Erdölfalle. Und so ein Bruch kann so eine Erdölfalle darstellen, in dem dann die leitende Schicht, die permeable Schicht, durch eine dichte Schicht abgedichtet wird.
Erdölfalle klingt ein bisschen nach der derzeitigen ökonomischen Situation der Welt, oder?
Ein wenig, ja. Also, wie kann man sich das aber dann auch so richtig vorstellen? Lag dann das Erdöl so in Seen auf der Oberfläche oder musste man es anbohren und welche Gerätschaften hat man da eigentlich gebraucht und waren es österreichische Firmen, die das gemacht haben oder waren es dann eben ausländische, wie du es vorhin erwähnt hast?
Sowohl beides. Also Österreich hat eben über Galizien eine gewisse Tradition auch und hat sehr ja, potente Bohrfirmen gehabt, also Albert Vaug zum Beispiel oder Trautzl werden da zu erwähnen, die eigentlich bis in die Mitte 20. Jahrhundert noch Bohranlagen geliefert haben, auch für die OMV dann noch später. Aber es sind eben auch zum Beispiel deutsche Firmen eingeschrieben. Also die Raci Danubia ist ja nach dem Anton Raci benannt, nach einem deutschen Tiefbohringenieur, der sich in Wietze in den deutschen Erdölfeldern schon gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat und später auch mit anderen Firmen sich zur deutschen Erdöl AG zusammengeschlossen hat, zur DEA. Und der war auch mit einer Subfirma, mit der Raci Danubia im Wiener Becken tätig und hat gesucht.
Wie wichtig war das eigentlich für Wien, dass das Erdöl da direkt vor der Haustür war?
Ja, aus genannten Gründen sehr wichtig. Also jetzt, das war vielleicht der Fokus ein bisschen zu sehr militärisch. Es gibt natürlich, ja, man kann sagen, seit 1905, also dann schon seit einigen Jahren, war Erdöl weniger für die Beleuchtung, aber für die Verbrennungsmotoren unersetzlich. Und ja, nachdem immer mehr Kraftfahrzeuge auf den Markt gekommen sind, hat man auch das Öl dafür gebraucht.
Und da war aber auch der kurze Weg sehr wichtig, oder wäre das, wenn man jetzt irgendwas, weiß nicht, weit weg gefunden hätte, genauso gut gegangen?
Ja, also es wäre genauso gut gegangen, aber es kostet natürlich dann dementsprechend mehr. Aber um einen Vergleich zu bringen, die USA war ja nicht die erste, die, also nicht das wirklich, die wirkliche Quelle oder Erdölindustrie, aber sie haben sehr schnell geschafft, es so effizient zu fördern und den Transport so effizient zu organisieren, dass schon vor dem Ersten Weltkrieg US-amerikanisches Erdöl oft billiger zu kriegen war in Wien als das galizische Erdöl. Also da spielt im Logistik und so eine sehr große Rolle, ja.
Ich glaube auch, es war enorm wichtig, auch aufgrund, dass Österreich ja sehr kohlearm war. Also vorher kamen die Kohlereviere lange in Tschechien oder in Polen, musste man auf andere Ressourcen zurückgreifen. Und auch der Austrofaschismus hat ja sehr stark auch den Automobilverkehr gefördert und dementsprechend war es auch wichtig, Erdöl im Land zu haben und keine Devisen ausgeben zu müssen. Also genau, ja. Eben, und darum wurde die Förderung, glaube ich, auch gestärkt. Raki Danubia, es gab auch dann so österreichische Ingenieure, der Herr Musil, glaube ich, war auch so eine wichtige Figur, da gibt es also eine lustige Geschichte mit der Münchl-Route.
Genau, also der Herr Musil, also meines Wissens nicht verwandt mit dem Schriftsteller, hat die Technische Militärakademie gemacht und hat sich im Ausland mit Spezialkursen schon so ein gewisses Wissen über Erdöl und Erdölsuche angeeignet und der hat ihm dann auch schon den Steinberg, also wie später dann Friedl im Visier gehabt und ist dort unter anderem auch mit einer Wünschelrute gegangen. Also das fällt ein bisschen in die vorwissenschaftliche Zeit, aber natürlich hat er einen guten Riecher gehabt, er hat sich dort schon einige Freischürfe gekauft, die er später dann sehr gewinnbringend an andere Firmen weiterverkaufen konnte. Also es war durchaus ein ernstzunehmender Erdölpionier, auch wenn die geologisch-systematische Datierung noch nicht so das Thema war.
Und die Situation ändert sich ja mit 1938.
Ja, also vielleicht, da greife ich jetzt noch ein bisschen vor, also die 1932 hat man dann als das erste Mal Erdöl erbohrt, das auch wirtschaftlich zu fördern war. Also das war Gösting 2, das ist in meinem kleinen Ort ganz in der Nähe, also ich glaube 1 Kilometer entfernt von Sistersdorf. Und dort hat man in circa 900 Meter Tiefe ausreichend Erdöl gefunden. Und damit sind dann auch andere große Firmen haben da Blut geleckt und haben dann begonnen zu prospektieren und auch Freischürfe aufzukaufen. Also ein schöner Fall dafür wäre die RAG, die Rohölaufsuchungsgesellschaft. Die ist gegründet worden von der Vacuum, also Zucconi Vacuum Oil Company, das wäre heute Mobil Oil, und von Royal Dutch Shell. Und die haben zusammen einerseits einige Freischürfe vom Herrn Musil abgekauft, haben aber dann bis 1938 einen Großteil des Weinviertels als Freischürfe gekauft. Man muss dazu sagen, es wurde ihnen unterstellt, dass sie gar nicht so sehr an der Produktion selber interessiert waren, sondern um Konkurrenz aufzuschalten. Weil beide Firmen haben in Wien Raffinerien gehabt, also die Royal Dutch Shell in Floridsdorf und die spätere Mobil Oil in Tatran. Und die haben in erster Linie rumänisches Erdöl bezogen, das beide Firmen selbst dort gefördert haben. Also die waren interessiert, dass da keine neue Konkurrenz entsteht.
So eine feindliche Übernahme.
Wenn man so will. Also die RAG würde es heute ein bisschen anders darstellen, aber also es ist auch nicht eine einheitliche Meinung. Aber es gab Montaningenieure und Leute von der Montanbehörde und letztendlich auch zum Beispiel der Bruno Kreisky in seinem Memoiren schreibt darüber, dass eigentlich die nicht so sehr an der schnellen Abschließung der Felder interessiert waren.
Im Gegensatz zu den neuen Okkupanten 38.
Genau, also die waren sehr stark an eigener Förderung interessiert, weil sich ja im Krieg dann schon irgendwie recht bald abgezeichnet hat, dass die kaukasischen Erdölfelder nicht mehr zu gewinnen sind, hat man dann umso intensiver auf eigenem Territorium gebohrt und untersucht und da war Österreich ein ganz, ganz wichtiges Erdölfeld.
Und die Übernahme, was ja später dann auch ganz wichtig wird, dass es ins deutsche Eigentum übergeht, da wurde ja auch ein Gesetz vorgeschaltet.
Genau, das war das Bitumengesetz 1938, das unter anderem Firmen sehr stark unter Druck gesetzt hat, wenn sie nicht, ich glaube, es war binnen 2 Jahren, wenn sie Freischürfe hatten, dort auch ein Erdölfeld entwickeln, also es mehr oder weniger entnahmebereit machen, dann haben sie die Rechte wieder verloren und die sind dann meistens an deutsche staatsnahe Firmen, zumindest kontrollierte Firmen, übergegangen. Und wenn man die Rat jetzt hernimmt mit der Besetzung Hollands und später Kriegseintritt der USA, sind diese Sachen alle sowieso Feindeigentum geworden und sind automatisch in deutsches Eigentum übergegangen.
Was ganz wichtig ist, auch für die spätere Entwicklung, aber auf die kommen wir ja noch zu
genau,
sprechen.
Genau, also diese Konzentration sozusagen jetzt beim deutschen Eigentum war später dann letztendlich für Österreich in gewisser Weise segensreich.
1945, der Krieg geht verloren. Wie ändert sich das jetzt mit der sowjetischen Verwaltung?
Ja, also nachdem der Krieg verloren war und Weinviertel samt Waldviertel und große Teile Wienerbecken besetzt war, in der russischen Besatzungszone war, hat es zuerst einmal mit bisschen Abbau und Plünderung. Also man sprach damals von der Beuteverwaltung. Die Sowjetunion hat sich ein bisschen verständlicherweise berechtigt gefühlt, so wie es die Deutschen vor dort gemacht haben und Österreicher jetzt auch hier, sich Sachen einfach abzubauen, zu nehmen, nach Russland zu transportieren. Allerdings wird oft übersehen, dass die Phase sehr kurz war. Schon meines Wissens im Juni 1945 hat man sich entschlossen, diese Felder wieder aufzubauen, hat sogar Technik und Infrastruktur aus Russland herbeigeschafft und war eher interessiert, diese Felder möglichst gut zu nützen und zu entwickeln.
Die sowjetische Verwaltung hatte dann bestimmte Eigenheiten. Die hatten ja nicht nur also wirtschaftsökonomische Ziele, die hatten natürlich auch politische Ziele, glaube ich auch. Natürlich, da gab es ein Naheverhältnis natürlich zur KP, zum antifaschistischen Widerstand. Wie hat sich eigentlich so das Verhältnis zwischen sowjetischer Verwaltung, der sowjetischen Mineralölverwaltung und den Arbeitern und Arbeiterinnen dort gestaltet?
Ja, also das war sehr unterschiedlich. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon ein bisschen vorgreifen kann auf unsere Geschichtswerkstätten, aber das haben wir relativ oft gehört von Zeitzeugen oder die direkt Nachfahren von Zeitzeugen, dass eigentlich relativ bald das Verhältnis zwischen den russischen Erdölvorarbeitern, sage ich jetzt einmal, und den normalen österreichischen Arbeitern sehr gut war. Es war auch immer Thema, dass fast alle in diesen Usia-Betrieben eingekauft haben, wo es gut sortierte Läden gab und relativ günstig. Also das hat sich fast niemand entgehen lassen. Weinviertel waren natürlich, die meisten Leute waren eher so religiös, bäuerlich geprägt und da hat man das vielleicht nicht so nach außen gehängt. Aber es waren sehr viele auch Parteimitglied damals.
Du hast ja den Begriff Geschichtswerkstatt fallen lassen, da bin ich jetzt gleich ganz hellhörig geworden, weil also ich glaube, das ist ja ein Konzept, das sowohl der Walter als auch ich sehr, sehr gut finde. Da geht es ein bisschen, also magst du das kurz erklären? Geht es, glaube ich, um Demokratisierung von Geschichte, um Geschichte von unten?
Ja, auch einfach, und auch einfach neue Quellen anzuzapfen. Also nachdem die Dokumentation der österreichischen Erdölgeschichte mit Ausnahmen, also es gibt da ganz eine tolle Publikation, das ist OMV, ÖMV, aber sonst nicht so nachhaltig betrieben wurde, haben wir da eine gewisse Lücke gesehen und das waren einige Leute vom Technischen Museum, vom Volkskundemuseum und von der Uni Wien. Wir haben dann den Verein Rohstoffgeschichte gegründet, ist von verschiedenen Seiten, auch von den Erdölbetrieben im Land Niederösterreich, von der Geologischen Bundesanstalt gefördert worden. Und wir haben versucht, also eine Datenbank an Bildmaterial, auch Filmmaterial irgendwie zu erstellen und auch eben Geschichtswerkstätten zu veranstalten, dass da nicht Wissen verloren geht.
Genau, vielleicht ganz kurz, was das ist.
Eine Geschichtswerkstatt, ja, also wir haben das einfach so betrieben, dass wir in die Orte gefahren sind, das war zum Beispiel Brottes, Zistersdorf, Poisdorf, Ramsberg und dort haben wir dann möglichst breit einmal informiert, dass es so eine Geschichtswerkstätte gibt und dass alle, die Erfahrungen aus der Erdölgeschichte haben oder auch die sonstigen was beizutragen haben oder die es einfach auch nur interessiert, die Fragen stellen wollen, eingeladen sind, dorthin zu kommen und dort haben wir uns dann meistens themenmäßig ein bisschen geclustert. Und dann haben vom Betriebsratsobmann bis zum Bohrtechniker bis zu normalen Angestellten alle ihre Erfahrungen weitergegeben. Und das war eben gerade, weil wir das Thema hatten, in der russischen Besatzungszeit auch durchaus dann spannend. Also es war ja, gab immer wieder dann diese Gerüchte vorerst, dass sehr viele Leute bei mehreren Parteien waren. Also man würde es ja vielleicht so als typisch österreichisch oder auch so bezeichnen können. Wir haben es eher, zuerst ein bisschen vorsichtig betrachtet. Wir uns haben dann allerdings zwei Betriebsratsobmänner das bestätigt, dass sie, wenn zum Beispiel ein Begräbnis war und sie sind dann mit dem Kranz hingekommen, in dem Fall der SP-Betriebsrat, waren die Kollegen von der KP und von der ÖVP bereits da. Also die Leute hatten sehr oft tatsächlich, haben sich einfach breit abgesichert, parteibuchmäßig.
Multiple Identitäten sozusagen.
Ja. Ja. Und was auch vielleicht spannend war, war eben dieser Technologietransfer, weil ja es öffentlich oft so dargestellt wird, wie wenn die Russen alles ausgebeutet und nur weggenommen hätten. Die Bohrtechniker haben immer wieder so wiederholt, wir haben sehr viel gelernt von den Russen. Und ein sehr schönes Beispiel ist die Richt-Tiefbohrtechnik, also wo man mit Hilfe von Turbinen, die da dem Bohrmeißel vorgeschaltet sind, mit dem Spülwasser betrieben, sozusagen dann in jedwede Richtung, also nicht nur gerade nach unten, sondern auch seitlich und sogar horizontal bohren kann. Was heutzutage gang und gäbe ist, das war in den 50er Jahren in der Sowjetunion schon verbreitet. Und es gab dann einen sehr speziellen Fall in Zwerndorf, das ist östlich von Zistersdorf an der Grenze. Da ist ein Erdgasfeld erbohrt worden und es kam zu einem Gasausbruch, der horrend war. Also die ganze Produktionsanlage ist in einem riesigen Krater verschwunden und es hat die Erdgasquelle gebrannt und war 2 Jahre lang nicht zu löschen. Und eigene Versuche, sozusagen das Ganze etwas seitlich anzubohren und das Gas sinnvoll zu kontrolliert zu entnehmen, sind gescheitert. Und dann haben die Russen beschlossen, dass sie ihre Fachleute, es war angeblich ein gewisser Kabeljuschnikow, das war so der beste Bohrtechniker der Sowjetunion, der ist persönlich hergekommen und sie haben dann eine Bohrung abgetäuft, seitlich, die dann das Gasfeld angezapft hat und so konnte dann 1954 schließlich der Brand gelöscht werden. Also 2 Jahre hat es dort fürchterlich durchgebrannt.
Also die Dimensionen sind ja eigentlich unglaublich, aber das heißt, es hat dort 2 Jahre gebrannt und die haben quasi dann noch einmal das Feld angezapft, das eigentlich gerade gebrannt hat.
Genau, zur Druckentlastung, dass das nicht unkontrolliert rauskommt bei der Sonde, die nicht mehr beherrschbar war, sondern dass man in nächster Nähe eine andere Sonde, also ein anderes Bohrloch abtäuft und das möglichst viel Gas kontrolliert entnimmt, um das andere auszuhungern sozusagen. Nichtsdestotrotz, über die 2 Jahre schätzt man heute, dass 1 Milliarde Kubikmeter Erdgas verbrannt sind. Also da hätte man sich gefreut, wenn man das wirtschaftlich nutzen könnte.
Eine Menge Dinosaurier. Aber, aber die Menschen, die dort gearbeitet haben, waren die aus der Region ausschließlich oder waren die auch aus Wien? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Es war, würde ich sagen, gemischt. Es waren schon sehr viele Leute aus der Region, aber da habe ich jetzt keine wirklichen Daten oder keinen Überblick dazu. Die Leute, die zu den Geschichtswertstätten gekommen sind, waren halt eher dann vor Ort von der Region.
Gab es dann sowas trotzdem wie ein kollektives Bewusstsein dieser Fachleute? Kann man sagen, wir waren die Erdölarbeiter und wir, ja, egal, ist parteiunabhängig, also so.
Man könnte es vielleicht ein bisschen so darstellen, auch dieses gute Verhältnis zwischen den, also ursprünglich war es so, dass die Führungsebene Russen waren und dann gab es irgendwie, sagen wir, das mittlere Management, vielleicht könnte man das nennen, das waren meistens halt loyale Menschen, politisch loyale KP-Mitglieder, wobei wir ja schon gesehen haben, dass sich das sehr verbreitert hat dann mit den vielen Parteimitgliedschaften und die anderen waren dann eben normale österreichische Arbeiter, aber es gab da sicher ein gewisses Gemeinschaftsgefühl einfach, dass man da Erdölbearbeiter war, dass man Bodenschätze in dem wirklichen Sinne hebt und ja, man war stolz darauf, das zu machen, glaube ich. Hat man auch später dann noch bei den Erzählungen gehört, dass sie eben eine sehr gute Meinung zur Erdölindustrie hatten, also die ganze Region dort. Und wenn jemand sehr stark dagegen geredet hat, dann ist er eher auch sozial in Ungnade gefallen. Also man war sich klar, woher der Reichtum kommt, woher die ganzen Steuernahmen für die Erdölgemeinden stammen und so weiter. Und ja, das wurde einfach positiv gesehen, nicht unbedingt kritisch.
Aber sie wurden nicht geteert oder gefedert?
Ich hätte jetzt keine Fälle erzählt bekommen.
Rohstoffe wären ja genug da gewesen.
Das stimmt, ja.
Und es fand dann natürlich ein massiver Wissenstransfer auch statt, nehme ich mal an, dieser Phase.
Genau, also zuerst war das sehr geheim, zum Beispiel mit dem Richtbohren, mit dem Turbinenrichtbohren. Aber nach und nach hat sich das gelockert und es sind immer mehr nicht-russische Ingenieure sozusagen eingeweiht worden. Und ja, 1955, als die Sowjets wieder abgezogen sind, haben sie quasi dieses Know-how zurückgelassen. Und es war, ja, die österreichischen Tiefbohrtechniker waren dann sehr begehrt, auch im Nahen Osten, weil sie eben da wirklich einen Wissensvorsprung hatten beim Richtbohren.
Und es gab auch viele Sozialleistungen. Also soweit ich weiß, gab es sowas wie einen einigermaßen akzeptablen Kollektivvertrag. Ich glaube, einer der ersten Kollektivverträge, wo auch festgeschrieben wurde, dass Männer und Frauen gleich verdienen.
Das war sehr progressiv natürlich, ja. Es gab einen Betriebskindergarten, also die Sozialleistungen waren sicher, die sogenannte Russenspende war auch noch, also die Leute, die dort gearbeitet haben, haben ein bisschen mehr bekommen als die durchschnittliche Bevölkerung, also ja.
Gehen wir nochmal zum Rechtlichen und zum Eigentum zurück. Zuerst deutsches Eigentum, dann sowjetisches Eigentum. Es hat ja da was auch mit dem Verstaatlichungsgesetz zu tun.
Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Es gab das sogenannte Sanafta-Projekt, die Sowjetunion wäre interessiert gewesen, diese Erdölindustrie als bilaterales Unternehmen, so halb sowjetisch, halb österreichisch aufzubauen, so wie in vielen anderen osteuropäischen Ländern, also in Ungarn zum Beispiel gab es sowas. Und das wurde 1945 schon dem Kabinett Fiegel damals, glaube ich, zur Abstimmung vorgelegt und die Regierung war sich da nicht eins. Der Renner, der Präsident, war sehr stark dafür. Der Scherf, der Vizekanzler von der SP, war von Haus aus dagegen, später dann auch der Fiegel und letztendlich hat die österreichische Regierung dagegen gestimmt. Das hat die Sowjets jetzt schon etwas verärgert und sie haben sich dann entschlossen, eben diese SMV zu gründen, die sowjetische Mineralölverwaltung. Und was für Österreich vielleicht noch relevanter war, im 5. Juli 1946 war das dann, da hat es diesen Befehl 17 gegeben und da wurde verlautbart, dass das deutsche Eigentum, also das zu Kriegsende vorhandene deutsche Eigentum in sowjetisches Eigentum übergeht. Also da war ein bisschen unklar, ob diese Industrie dauerhaft an die Sowjetunion geht. Und da waren die Österreicher natürlich sehr in Alarmbereitschaft. Es hat bereits einen Tag später, hat sich der Nationalrat zu dem Thema zusammengesetzt. Und ja, nicht einmal einen Monat später ist das erste Verstaatlichungsgesetz 1946, 21. Juli, glaube ich, also 21 Tage nach dem Befehl 17 war das erste Verstaatlichungsgesetz beschlossen, wo eben nicht nur die ganzen Versicherungen, die Grundstoffindustrie, Kohle, Stahl, auch die chemische Industrie, die Erdölindustrie und die Banken verstaatlicht worden sind. Später ist dann noch die Elektrizitätswirtschaft dazugekommen, 47, aber das war ganz maßgeblich für die österreichische Wirtschaftspolitik, sage ich jetzt einmal.
Das kann man sagen, die Querelen ums Erdöl waren der Katalysator eigentlich für die wichtige Verstaatlichung und für die verstaatlichte Industrie, die ja jahrzehntelang auch die österreichische Industrie das Rückgrat gebildet hat.
Genau, und das schnelle Wirtschaftswachstum geht sicher darauf zurück, dass man da sehr systematisch strukturiert vorgehen konnte mit verstaatlichen Betrieben. Ja. Also um wieder auf diesen Gasausbruch von Zwerndorf 1952 bis 1954 zurückzukommen. Der Einbruch, wo die ganze Anlage versunken ist, da hat sich dann ein Kratersee gebildet. Das war ein sehr beliebter Badesee. Also wir haben Fotos noch bekommen in den Geschichtswerkstätten, wo Jugendliche sich dort sonnen, präsentieren. Und ich weiß es nicht ganz genau, aber wenn man sich auf Google Maps die Fläche anschaut, da gibt es einige Seen, die immer noch diesen ganz klaren diese runde Begrenzung haben. Also ich nehme an, auch die heutigen Badeseen gehen auf den Einbruch 52, 54 zurück.
Und die waren nicht kontaminiert?
Das ist ja anscheinend Ausbrand, ne?
Genau. Ja, am Anfang möglicherweise waren schon Kohlenwasserstoffe mehr vorhanden, aber über die Dauer wird sich dann das ein bisschen ausgedünnt haben.
Und es war so der Begriff auch der Adria bei diesen Bildern. War das salzig, das Wasser? Kann das sein, dass kam das Wasser wieder von oben oder vom Grundwasser oder war das so uraltes, 150 Millionen Jahre altes?
Ja, das hätte sicher gestunken wie Erdöl.
Ich weiß nicht. Ja, bin ich jetzt nicht ganz, ich kann nur so ein paar Überlegungen anstellen. Das Lagerstättenwasser, das rund um die Lagerstätte vorkommt, das quasi die Öl- und Gasvorkommen begrenzt, das ist sehr salzig, das ist extrem, sind also aus dem Gestein herausgelöstes Zeugs drinnen, das wäre salzig. Ich nehme aber fast ein, dass dort eher um diese Absenkung geht, also diese das Gas, das rausströmt, das schafft sozusagen einen Unterdruck, das da entweicht und dann bricht das Ganze nach und dann würde ihm von allen Seiten Grundwasser reinfließen. Also der Großteil, nehme ich an, war normales Grundwasser dann.
Aber wieso die meisten Badeseen im Wiener Becken sind einfach so Erben industrieller Produktion.
Völlig richtig, ja.
Kohle, Ziegelproduktion.
Genau, Ziegelproduktion, Schotterteiche, ja, etc. Also, ja. Trotzdem zurück zu den Auswirkungen auf Wien. Also ich glaube, das ist ja dann kein Zufall, dass diese Raffinerien in und um Wien herum entstanden sind, oder?
Ja, Zufall wahrscheinlich nicht. Also wichtig für so Raffinerien sind natürlich also gute Anbindungen. Also wenn über Schiffe, über die Donau in dem Fall, über Öltanker oder mit Zug, dass der Rohstoff beschafft werden kann. Das andere waren natürlich auch wieder Arbeitskräfte, die hat es Qualifizierte genug gegeben in Wien. Also das war sicher einer der Gründe dafür.
Wo kommt heute das Erdöl für die Raffinerie in Schwächer zum Beispiel her?
Ja, angeblich nicht mehr aus Russland, was bis vor kurzem noch sehr viel war. Da versucht man das möglichst zu streuen. Ich traue mir da jetzt gar nicht zu sagen, was der aktuelle Mix ist, aber lange Zeit war Lyon natürlich ganz stark, was jetzt auch aus verschiedenen geopolitischen Gründen nicht mehr so gut ist. Kasachstan ist meines Wissens immer noch ganz stark vertreten. Die Nordseeöl kommt auch vor. Die OMV hat ja selber in dem Bereich sehr stark auch Felder entwickelt und natürlich der Kaspische Raum. Also mit Kasachstan sowieso.
Stimmt das eigentlich? Also ich meine, das ist jetzt so, wie soll ich sagen, Urban Legend, aber es heißt ja immer wieder, dass diese ehemaligen Gasfelder oder so heute sowas wie Gasspeicher sind. Also die hat man quasi mal geleert und dann wieder befüllt, damit man es als Reserve hat, oder?
Genau, ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, passt auch wieder zu dem Thema Versorgungssicherheit und ja, Energiekrise wegen Ukraine-Krieg und wegen den schlechten Verhältnissen zu Russland. Das ist tatsächlich so, es gibt gleich bei ganz in der Nähe von Gänserndorf zwei Erdgasladerstätten, die die OMV jetzt als Speicher betreibt. Also es gibt dann auch in der Molassezone in Oberösterreich Salzburg noch welche, aber die zwei wären schöne Beispiele dafür. Da wird eben Erdgas verdichtet. Also man muss dazu sagen, dass Erdgas kommt über Pipelines immer in gleichmäßigen Mengen und der Verbrauch ist aber sehr unterschiedlich. Im Winter wird natürlich weitaus mehr verbraucht als im Sommer. Daher versucht man über den Sommer Erdgas einzulagern, dass man im Winter mehr davon hat. Es ist nur sehr energieaufwendig, weil ja, wenn das zum Beispiel in 2000 Meter Tiefe wäre, da ist ein Lagerstättendruck von ungefähr 200 Bar, da muss zuerst das Erdgas auf diesen Druck verdichtet werden, damit man es wieder einpressen kann, damit dort das inzwischen einströmende Lagerstättenwasser wieder verdrängt wird. Also es ist nicht so, dass das so nicht energieintensiv wäre, aber es zahlt sich natürlich aus.
Was hat es eigentlich jetzt, du hast das ein bisschen angedeutet, bei diesem Wandel der allgemeinen Einstellung zum Öl so auf sich mit dieser Erdölregion? Also wie ist denn da heute so der Stand?
Ja, einerseits ist man, glaube ich, immer noch, zumindest in einer gewissen Generation, sehr stolz auf, was man da aufgebaut hat, auch auf den Reichtum, der vorhanden war, also vom Schwimmbad, die Dorfkassen waren gut gefüllt, weil über die Körperschaftssteuer natürlich sehr viel Geld an die Erdölgemeinden geflossen ist. Inzwischen ist das vielleicht ein bisschen kritischer. Also auch die OMV ist, mein Eindruck, präsentiert sich ja nicht so gerne als österreichischer Konzern, sondern eher als internationaler Konzern. Und man tritt auch ein bisschen so auf. Und spätestens nach der schwierigen PR, als die OMV vorhatte, die Schiefergasvorkommen zu heben, ja, da hat es dann halt schon starken Protest aus der Bevölkerung gegeben, was in den 50er, 60er Jahren wahrscheinlich so nicht denkbar gewesen wäre.
Ja, da haben die Leute diese großen Fackeln noch als gegeben angenommen anscheinend.
Genau. Schiefergas heißt Fracking, oder?
Genau, Schiefergas heißt, das sind jetzt Gasvorkommen, die nicht in einem permeablen, porösen, durchlässigen Gestein drinnen sind, sondern die im Gestein festgebunden sind, also zum Beispiel in Tonschiefern. Und das Gas kriegt man natürlich nicht einfach durch Anbohren heraus, weil es ja dort festsitzt. Das heißt, man muss zuerst diese Gesteinsstruktur so weit zerstören, dass Wegigkeiten entstehen, also dass Platz entsteht, dass das Gas dann auch rauswandern kann. Das wird eben einerseits durch Explosionen im Bohrloch gemacht und später dann, indem man mit hohem Druck Wasser mit ganz feinen Quarzsand reindrückt, der den Tonschiefer, das Gestein aufbricht und diese Quarzkügelchen ja, setzen sich dazwischen und verhindern, dass sich das sofort wieder schließt.
Hat aber einen massiven ökologischen Impact.
Ja, der erste Nachteil ist der, dass man natürlich viel dichter bohren muss, weil man ja nur in dem Bereich, wo man dieses Gestein zerstört hat, auch dann das Erdöl wieder rausfördern kann. Das heißt, die Bohrturm oder später dann die Sondendichte ist eine weitaus größere. Und dann ist immer das Thema, wie weit dort Chemikalien noch versetzt werden. Es wird immer darauf hingewiesen, dass die Montanuniversität Leoben eine Methode ohne schlechte Chemikalien entworfen werden, nur mit Wasser und Quarzsand. Aber ja, da scheiden sich halt die Geister. Und
ich glaube, die schmücken sie jetzt auch gerne mit Green Technologies. Das ist ein
bisschen. Ja, es wird schon auch seine Berechtigung haben, aber es gibt halt auch andere Erfahrungen. Also die Bevölkerung ist da ein bisschen skeptisch.
Die Weinviertler Landwirtschaft ist misstrauisch gegenüber der Nachhaltigkeit.
Offensichtlich, wenn man sich diese Veranstaltung ja so anschaut.
Das haben wir ja auch gut beraten.
Lieber Andreas, wie stellst du dir eine Geschichte Wiens vor, ohne diesen Erdölabbau und Erdgasabbau rund um Wien? Was wäre anders gewesen?
Naja, wenn wir jetzt so überlegen, was wir vorher schon erwähnt haben, doch einiges. Also die Frage wäre, ob es den Staatsvertrag so schnell gegeben hätte oder überhaupt. Also es ist auch relativ viel an Reparationszahlungen dann über, es waren glaube ich ungefähr 11 Millionen Tonnen, die dann an die Sowjetunion geliefert worden sind. Vielleicht noch andere Sachen. 56 sind glaube ich 300 Millionen direkt von den Erdölgewinnen für die Milchpreisförderung verwendet worden. Also relativ viel von den Sozialleistungen in der Zweiten Republik kommen aus der Erdölindustrie. Also es wäre auf jeden Fall karger gewesen und es hätte vielleicht nicht diese verstaatlichte Industrie gegeben, wie wir sie kennen und die für die schnelle Erholung der Wirtschaft auch wesentlich war.
Ja, und das ist auch Österreich bzw. auch Wien ein Sitz eines Global Players auch aufweist mit der OMV.
Natürlich, ja, genau.
Also die viele OMV, Arbeitsplätze, gut bezahlten Arbeitsplätzen.
Ist das vielleicht auch ein Hintergrund, warum die OPEC in Wien ist, oder?
Ja, auch, aber wird sicher einfach mit Kreisk ja auch zu tun haben, aber Kreisk ist ja auch nicht ganz unabhängig vom Erdöl zu sehen. Also angeblich war sein Vater Erdölindustrieller in Polen, also der hat da sehr großes Hintergrundwissen gehabt, was natürlich beim Staatsvertrag und diesen ganzen Verhandlungen zum verstaatlichten Gesetz auch eine Rolle gespielt haben.
Ja gut, ja dann würde ich sagen, lieben Dank für diesen Einblick in die Erdölindustrie in und um Wien. Es verabschieden sich Andreas,
Walter,
Andreas.
Wichtige Information.
Lesenswertes, garniert mit viel Anschauungsmaterial, findet man in Öl Dorado, Weinviertel. Zur Geschichte des Erdöls im Weinviertel, herausgegeben von Gerhard Ruthammer in Edition Winkler Hermaden 2013. Wer sich über den aktuellen Stand des österreichischen Bergbaus informieren will, dann kann man sich auf der Homepage des Finanzministeriums das jährlich herausgegebene Montan-Handbuch gratis runterladen. 2023 wird das Handbuch in der 97. Auflage publiziert. Hier finden Hobby-Montanistinnen Lesestoff zu verschiedensten Fördergebieten. Oder wussten Sie genau, wo mitten in Tirol Ölschiefer abgebaut wird? Wenn man sich einmal die beeindruckenden Maschinen zur Kohlewasserstoffgewinnung in echt ansehen, dann gibt es einige Freilichtmuseen, die einem dazu die Möglichkeit bieten. So kann man im Weinviertler Ort Brottes einen Erdöl-Erdgas-Lehrpfad bewandern. Auf dem ungefähr 4 Kilometer langen Pfad erfährt man einiges Nützliches zur Erdölgewinnung und deren geologischen Grundlagen. Der Eintritt ist frei, Führungen kann man telefonisch buchen. Wer sich insbesondere für die Gewinnung notwendigen Maschinenpark interessiert, dann empfehlen wir Tagesausflüge ins nahegelegene benachbarte Ausland. Im tschechischen Hodonin befindet sich ein großes Freilichtmuseum mit dem Schwerpunkt Erdöl, erreichbar mit Auto oder Zug in knapp 2 Stunden, offen von April bis Oktober. Das zweite Museum wäre ein wenig weiter entfernt. Es liegt im ungarischen Zala Egerszeg, ungefähr 3 Stunden mit dem Auto, knappe 4 Stunden mit dem Zug Anfahrtszeit.